PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Ihr Lieben, bevor es losgeht, erst einmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Abos und Bewertungen nach der letzten Folge. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Falls ihr neu seid oder den Podcast noch nicht abonniert habt, ihr aber die Themen super wichtig findet, dann holt das doch gerne nach. Denn dann finden auch noch mehr Menschen diesen Podcast. Und ich glaube, gerade bei dem heutigen Thema ist das echt wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir war nicht wirklich klar, dass sexuell übertragbare Infektionen, kurz STI, in Deutschland seit Jahren zunehmen. Und auch weltweit ist das ein krasses Problem. Laut Berechnungen der WHO stecken sich ungefähr 1 Million Menschen mit einer STI an und das jeden Tag. Allerdings laufen STI auch oft symptomlos ab, sodass man sie weitergeben kann, ohne es zu bemerken. Und auch wenn man es merkt, können die Folgen echt drastisch sein. Stichwort Unfruchtbarkeit, Schäden am Herzen oder sogar Gebärmutterhalskrebs. Grund genug, einmal ausführlich über dieses Thema zu sprechen. Ich habe mich mit Cornelia Schnelle getroffen. Sie ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Allergologin. Sie arbeitet seit 10 Jahren im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, welche STI in Deutschland bei Frauen besonders häufig vorkommen, was es mit der HPV-Impfung auf sich hat und bei welchen Symptomen ich mir unbedingt Hilfe suchen sollte. Natürlich ging es auch darum, wie man sich gegen all diese Infektionen schützen kann. Und ich habe sie auch gefragt, ob es notwendig ist, sich präventiv ab und zu testen zu lassen oder ob das bei der gynäkologischen Kontrolluntersuchung sowieso schon mit abgedeckt wird. Aber genug von mir, hört am besten selbst. Hallo liebe Cornelia, schön, dass du heute da bist. Lass uns zu Beginn gern einmal die Hard Facts klären. Was sind Geschlechtskrankheiten bzw. was sind STI, also sexuell übertragbare Infektionen, und wo ist der Unterschied?
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Geschlechtskrankheiten ist so der alte Begriff, so wie das auch noch in meiner Facharztbezeichnung ist, also Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Mhm. Und das sind also eigentlich Infektionen, die durch sexuelle Kontakte übertragen werden, also STI, Sexual Transmitted Infections. Genau, die werden bei sexuellen Kontakten, und zwar nicht nur den Genitalbereich betreffend, übertragen, sondern auch bei oralen Kontakten. Sogar auch bei tiefen Zungenküssen kann man die übertragen, natürlich auch bei analen sexuellen Kontakten und letztendlich auch durch Berührung, also gerade Herpes, Genitalwarzen oder auch Syphilis kann durch Berührung einfach an der Haut übertragen werden. Und es gibt auch sexuell übertragbare Infektionen wie zum Beispiel Hepatitis B oder auch HIV, was durch Blut übertragen werden kann, und andere Körperflüssigkeiten.
Und was sind die häufigsten STI in Deutschland? Also vielleicht auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn es da welche gibt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es in Deutschland nur für drei Erkrankungen, die sexuell übertragen werden, eine Meldepflicht gibt. Und zwar ist das HIV, Hepatitis B und Syphilis. Letztes Jahr wurde beschlossen, auch eine Meldepflicht für Gonorrhoe, also Trippa, einzuführen. Und die wird aber noch nicht vollzogen, diese Meldepflicht, weil die technischen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind, sodass es im Prinzip nur Zahlen für diese drei Infektionen gibt. Europaweit gibt es da schon auch Zahlen, weil in anderen Ländern dann doch mehr gemeldet wird oder mehr erhoben wird an Daten. Und man kann aber sagen, also zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen zählen Chlamydien. Das ist eine Infektion, die komischerweise von vielen Menschen gar nicht gekannt wird. Eher noch von Frauen, weil es ja dieses Chlamydien-Screening gibt beim Frauenarzt bis zum Alter von 25 Jahren. Von Männern eher noch seltener, obwohl das eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen ist. Inzwischen zählt auch der Trippa, also Gonorrhoe, mit zu den häufigen sexuell übertragbaren Infektionen, und dann auch virale Infektionen, wie zum Beispiel Herpes genitalis. Dann auch die Genitalwarzen oder auch als Feigwarzen bezeichnet. Und letztendlich auch Pilzerkrankungen sind auch sehr häufig.
Mhm. Und zählen eigentlich Blasenentzündungen auch zu STIs?
Nicht im engeren Sinne. Also da kann der sexuelle Kontakt schon eine Rolle spielen, aber das ist nicht eine sexuell übertragbare Infektion im engeren Sinne.
Mhm. Und wie werden generell diese STIs übertragen?
Naja, die werden übertragen, wie ich es vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, also durch diese entsprechenden Kontakte, genital, anal, oral, Hautkontakte oder auch unter Umständen über Blut oder andere Körperflüssigkeiten. Und dann ist es so, dass dann die Körperflüssigkeit Erreger enthalten muss und dann Kontakt mit der Schleimhaut gegeben sein muss, beziehungsweise auch mit einer Wunde und unter Umständen auch mit intakter Haut, also Haut zu Haut, wenn zum Beispiel jetzt Herpes oder Viruswarze übertragen wird, dann reicht eigentlich auch der Kontakt mit dem Bläschen oder mit der Warze, um sich anzustecken.
Und warum sind sie so gefährlich? Also welche Folgen, nochmal, und warum sind sie so gefährlich? Also welche Folgen können sie auch speziell für Frauen haben?
Genau, also bei den Frauen ist ja die Chlamydieninfektion besonders wichtig. Gonorrhoe ist aber sehr ähnlich, also Tripper. Wenn man die Infektion nicht entdeckt und sich eine chronische Entzündung entwickelt, also eine chronische Infektion, dann kann es zu Entzündung der Eileiter kommen und auch dann Verklebung der Eileiter. Und das bedeutet, dass dann die Eileiter undurchlässig sind und man nicht mehr schwanger werden kann, weil das Ei einfach nicht mehr auf den normalen Weg vom Eierstock in die Gebärmutter gelangen kann. Und das kann dazu führen, dass man entweder unfruchtbar wird, beziehungsweise auch, dass eine Eileiterschwangerschaft sich entwickelt, die dann auch lebensgefährlich enden kann. Das ist allerdings so, dass man jetzt nicht riesige Angst haben muss vor so einer Verklebung gleich bei der allerersten Chlamydieninfektion, sondern statistisch gesehen wird gesagt, die vierte Chlamydieninfektion macht dann das Problem mit der Fruchtbarkeit bei Frauen. Kann natürlich, wenn man Pech hat, auch die erste Infektion sein, kann auch bestimmt die zehnte sein oder so. Also das ist so das Statistische. Das Gute ist, dass die theoretisch auch von allein ausheilen können, also ohne, dass man das überhaupt mitbekommen hat, dass man infiziert war, ohne, dass man eine Therapie macht. Und da weiß man aber nicht genau, ob das passiert, wie viele Wochen das dauert, ehe dann die Infektion ausheilt. Und insofern würde man nie abwarten, ob das von allein ausheilt, sondern man würde immer, wenn man das bei einer Frau diagnostiziert, eine Therapie machen mit dem Antibiotikum. Genau, das sind erstmal die Chlamydien. Trippe, hatte ich gesagt, ist sehr ähnlich. Dann gibt es ja noch andere Infektionen. Herpes ist dann eher, dass es sehr schmerzhaft sein kann, dass man dann auch gerade bei der ersten Infektion sich richtig krank fühlen kann. Und ja, bei den Warzen ist es so, dass es eigentlich keine großen Probleme macht, außer Juckreiz vielleicht. Aber gerade auch bei Herpes und Warzen ist es so, dass die Menschen, die davon befallen sind, weil das eben auch wiederkehrfreudig ist, diese Infektion, dass die doch psychisch ganz schön belastet sind, auch gerade in der Beziehung zum Partner, weil sie natürlich niemanden anstecken möchten. Und dann gibt's manchmal auch so Partnerschaftskonflikte, die irgendwie über diese Infektion dann entstehen, beziehungsweise sich dann äußern. Dann virale Infektion ist ja HPV-Virus, macht nicht nur die Warzen, sondern kann auch Gebärmutterhalskrebs unter anderem machen, also bei Frauen dann in der Regel Gebärmutterhalskrebs. Und das ist natürlich was, was dann bösartig ist, wo man letztendlich auch dran sterben kann, wo jedes Jahr auch ungefähr 1600 Frauen dran sterben noch in Deutschland. Und bei Hepatitis und HIV ist es genau das Gleiche. Wenn man das nicht entdeckt, kann das dazu führen, dass man irgendwann dran stirbt an den Komplikationen. Bei der Syphilis ähnlich. Ja, gibt immer dann unterschiedliche Symptome, aber wenn man es nicht rechtzeitig entdeckt, kann es bei allen diesen genannten Infektionen dann auch tödlich enden.
Extrem gefährlich.
Ja, wenn man es nicht entdeckt, ja.
Ich habe gelesen, dass die Zahlen von HIV-Infektionen seit Jahren zurückgehen und die Ansteckung mit Syphilis hat sich aber von 2009 bis 2019 beispielsweise verdoppelt. Und wie du ja auch meintest, Gonorrhoe, beziehungsweise bekannt als Tripper, da ist es auch der Fall und es nimmt immer mehr zu. Woran liegt das, dass zum Beispiel HIV abnimmt und andere STIs zunehmen?
Ja, das hängt sogar ein bisschen miteinander zusammen. HIV-Infektion betrifft ja vor allen Dingen Männer, die Sex mit Männern haben und diese Community ist inzwischen sehr aufgeklärt, bedeutet, die lassen sich regelmäßig testen. Seit Mitte der also seit ungefähr 2015 ist es so, dass man weiß, dass es am besten ist, wenn man mit der Therapie gegen HIV sofort anfängt, wenn die Diagnose gestellt wurde, sodass das Immunsystem gar nicht erst leidet. Und das ist dann so, dass Menschen, die HIV-positiv sind und unter Therapie sind und mindestens ein halbes Jahr kein Virus mehr nachgewiesen wird, dass die dann auch gar nicht mehr ansteckend sind, sodass dann die Ansteckungsgefahr auch geringer ist. Und dann gibt es ja auch seit 2016, 2017, 2018 wurde die PrEP eingeführt. Das bedeutet also auf Deutsch Präexpositionsprophylaxe. Das bedeutet, dass Menschen, die ein höheres HIV-Risiko haben, ein Medikament einnehmen können, was gegen HIV wirkt. Mhm. Also zwei Wirkstoffe sind da drin, die gegen HIV wirken. Und das kann man einmal am Tag prophylaktisch einnehmen, so dass man dann also kein Risiko hat, sich mit HIV anzustecken, wenn man es wirklich auch legeartes einnimmt. Und dadurch fällt dann natürlich die Zahl der HIV-Infektionen, gerade unter dieser Community, wo die HIV-Infektionen am häufigsten aufgetreten sind. Jetzt ist es so, dass unter anderen Communities, zum Beispiel Drogengebrauchende oder auch heterosexuelle Menschen, das Wissen noch nicht so breit gestreut ist und auch kaum die PrEP bekannt ist bzw. angewendet wird. Und unter diesen Communities ist es sogar so, dass die Zahl der HIV-Infektionen leicht angestiegen ist. Und dann kommt noch dazu, dass ja jetzt in den letzten Jahren auch viele Menschen aus anderen Regionen der Welt zu uns gekommen sind. Und da sind unter Umständen die Zahlen der HIV-Infektion deutlich höher, zum Beispiel in der Ukraine. Allerdings ist es so, dass in der Ukraine, also die meisten Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, ihre HIV-Infektion schon kannten und auch unter Therapie stehen. So dass es dann so ist, dass 2022, das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, zwar die Zahl der HIV-Infektionen in Deutschland, die bekannt sind, angestiegen sind, aber die Zahl der Neuinfektionen sind eher gesunken. Mhm. Jetzt komme ich dazu, weshalb dann die anderen Infektionen angestiegen sind. Da ist es ja so, also erstmal das, was ich schon gesagt habe, es gibt die Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen und da wird dann häufig dann auch auf das Kondom verzichtet, gerade auch bei analen Kontakten, wo dann die Infektionsgefahr besonders groß ist und dann hat sich natürlich auch die Sexualität total verändert. Also die Menschen gehen zu sexpositiven Partys, kann man jedes Wochenende in verschiedenste Clubs gehen und dann die verschiedensten Menschen treffen, also auch mehrere pro Nacht und häufig auch anonym. Also man weiß dann gar nicht, mit wem man überhaupt Kontakt hatte, kann also auch niemanden dann hinterher informieren, falls dann doch mal ein positiver Test nachgewiesen wird. Und dann sind auch häufig noch Partydrogen im Spiel, wo man dann auch noch die Regeln des Safer Sex vergisst. Und genau, das sind so die Faktoren, die dann dazu führen, dass dann eben andere sexuell übertragbare Infektionen ansteigen.
So ein bisschen der Berliner Lebensstil. So.
Ja, betrifft, glaube ich, nicht nur Berlin, sondern es ist ja so, dass man über Dating-Apps und Websites auch außerhalb von den Großstädten Bekanntschaften schließen kann und sexuelle Kontakte haben kann mit Menschen aus der ganzen Welt im Prinzip, dann, wenn die irgendwo in der Umgebung wohnen.
Und wie ist das mit HPV? Also du hast es vorhin angesprochen, diesen Viren, die zu sogenannten Feigwarzen oder im schlimmsten Fall eben auch zu Gebärmutterhalskrebs führen können. Ich habe gelesen, dass sich fast jeder sexuell aktive Mensch irgendwann in seinem Leben einmal mit HPV-Viren ansteckt. Ist das dann auch immer gefährlich?
Das stimmt. Das gibt wirklich Zahlen, wo gesagt wird, 85 bis über 90% der Menschen haben irgendwann im Leben mal Kontakt mit diesem HPV-Virus. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mal noch erst erkläre, was der Unterschied ist. Also es gibt zwei HPV-Viren, die für 90% der Low-Risk HPV-Infektionen verantwortlich sind. Das sind also die, die dann keinen Krebs machen, deshalb Low-Risk. Die machen dann eben Genitalwarzen, wenn sie überhaupt was auslösen. Und dann gibt es verschiedenste High-Risk-Typen. Und wie der Name schon sagt, High-Risk bedeutet eben, die können dann ein Karzinom auslösen. Bei Frauen ist es dann am ehesten der Gebärmutterhalskrebs. Kann theoretisch aber auch Vulva, also sprich äußerer Genitalbereich mit betroffen sein, kann auch Analkarzinome bei Männern und bei Frauen auslösen und auch Mund- und Rachenkarzinome. Und das Gute ist, man muss jetzt nicht unruhig werden, wenn man einen Nachweis hat von HPV-Viren, beziehungsweise man weiß, ach, der Partner hat jetzt diesen Nachweis gehabt, weil das so ist, dass in den allermeisten Fällen, also in 90% der Fälle oder sogar noch mehr, der Körper das schafft, mit dem Immunsystem die Viren zu bekämpfen. Und dann verschwinden die innerhalb von 1 bis 2 Jahren, ohne dass man überhaupt irgendwelche Symptome hatte oder irgendeinen Nachweis von auffälligen Zellen bei den High-Risk-Viren hatte. Und bei den Low-Risk-Typen ist es so, dass in 5-10% der Fälle dann man eben diese Genitalwarzen entwickeln kann oder Feigwarzen, also kann natürlich auch anal sein, theoretisch auch mal im Mund-Rachenraum. Und bei dem High-Risk-Typ ist es so, dass dann eben auch nur in 5-10% der Fälle sich dann Krebsvorstufen innerhalb von Jahren beziehungsweise richtig Gebärmutterhalskrebs im Laufe von Jahrzehnten entwickelt.
Mhm. Und du hast es vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Wie häufig verlaufen denn STI symptomfrei? Also ist das eher die Regel oder die Ausnahme?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel Männer, die eine Gonorrhoe haben, trifft, die haben in mehr als 90% der Fälle Symptome und die Frauen haben dann aber nur wieder in 20% der Fälle, also gerade auch bei Chlamydieninfektionen nur in 20% der Fälle oder auch bei der Gonorrhoe Symptome. Die Männer merken also etwas häufiger was und die Frauen eher seltener, was ja eigentlich auch schade ist, weil dann denkt man, ist alles gut, habe nichts gemerkt. Der Arzt sagt auch, nö, sie haben keine Symptome, brauchen wir nicht testen oder sie müssen das selber bezahlen und das ist dann ein bisschen schwierig. Das ist bei vielen Infektionen so. Also bei der Hepatitis B zum Beispiel ist es so, dass man nur in ein Drittel der Fälle typische Symptome hat, die für die Hepatitis typisch sind. Also zum Beispiel, dass die Haut gelb aussieht, die Augenbindehäute gelb werden. Da denkt man dann natürlich an eine Hepatitis, aber ansonsten hat man entweder gar keine Symptome oder unspezifische Symptome. Bei der Syphilis, das kann auch sehr unauffällig verlaufen. Also wir sehen gar nicht so selten Syphilis, wo die Menschen letztendlich nicht gemerkt haben, dass sie sich angesteckt haben.
Und woran würde ich denn eigentlich bemerken, dass ich eine STI habe? Also was wären denn überhaupt Symptome?
Da kommt es auch wieder ein bisschen drauf an, was für eine Infektion. Also bei Gonorrhoe und Chlamydien ist es bei den Frauen typisch, dass sie merken, dass sie einen verstärkten Ausfluss haben. Bei einer Sorte kann es auch sein, dass der Geruch sich des Ausflusses ändert. Es können Schmerzen oder Brennen in der Scheide, also vaginal sein, beziehungsweise auch Unterbauchschmerzen. Es können Zwischenblutungen auftreten oder gerade Kontaktblutungen nach dem sexuellen Kontakt. Ja, bei Männern ist es eigentlich das Typischste, dass sie eben Ausfluss haben aus der Harnröhre beziehungsweise auch Brennen beim Wasserlassen. Ja, Juckreiz hatte ich schon gesagt, das ist auch so das Typische bei der Pilzinfektion, Juckreiz und veränderter Ausfluss. Dann beim Herpes ist das Typische, dass man dann so Bläschen hat, die dann manchmal auch schmerzhaft sind. Manchmal sind auch die Lymphknoten in der Leiste gerade mit betroffen, dass sie dann sehr schmerzhaft sind. Warzen würde man dann sehen, dass das so kleine Hautwucherungen sind, die erst klein anfangen und dann manchmal auch so richtig beetartig wuchern können. Bei der Syphilis hat man zum Anfang meistens sogar eine schmerzlose Wunde an der Eintrittspforte, also häufig im Genitalbereich, kann aber auch an der Lippe sein oder an der Zunge oder auch an der Brustwarze, also da, wo eben die Eintrittspforte gewesen ist. Und später kommt dann ein Ausschlag mit dazu. Kann auch mal sein, dass man sich krank fühlt und einen Ausschlag bekommt. Aber es kann auch relativ unauffällig sein, gerade weil die Geschwüre, also diese Wunden zum Anfang in der Regel auch schmerzlos sind.
Und was mache ich dann? Also gehe ich dann zu meiner Gynäkologin, zum Hausarzt oder lieber zum Gesundheitsamt? Und wie sieht's da so mit der Terminvergabe aus?
Schwierige Frage. Ja. Genau, also du meinst jetzt bei Symptomen. Also nicht jetzt einfach mal so gucken lassen, sondern bei Symptomen. Ja. Genau, da würde ich, das kann man eigentlich ganz einfach sagen, wenn der Mensch eine Krankenversicherung hat, dann wäre der normale Weg zum Gynäkologen oder auch zum Urologen beziehungsweise zum Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu gehen und dann die Symptome abklären zu lassen. Und das ist dann auch in jedem Fall eine Kassenleistung. Also wenn Symptome auftreten oder wenn auch man weiß, dass der Partner eine nachgewiesene sexuell übertragbare Infektion hat, dann ist das eine Kassenleistung, die Symptome abzuklären und dann natürlich auch eine Therapie durchzuführen. Genau, und wenn jemand keine Krankenversicherung hat, dann gibt es verschiedenste Stellen, also gerade in Berlin, ich spreche jetzt mal von Berlin oder Großstädten, wo man sich testen lassen kann. Zum Beispiel im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, da gibt es 4 Standorte in Berlin. Und wir sehen wirklich Menschen aus der ganzen Welt mit oder ohne Krankenversicherung. Und ohne Krankenversicherung würden wir dann auch die entsprechenden notwendigen Untersuchungen durchführen und würden dann eben auch die entsprechende Therapie machen. Wobei ich das einschränken muss, wenn es jetzt zum Beispiel eine HIV-Infektion ist oder eine Hepatitis-Infektion, dann haben wir die Möglichkeit, die Menschen weiter zu verweisen und auch uns zu kümmern, dass es eine Kostenübernahme für die Therapie gibt.
Und Stichwort Therapie, wie sieht dann so eine Behandlung aus? Also der Mensch bekommt dann einfach Medikamente dazu verschrieben, Antibiotika, oder gibt es da andere Mittel?
Naja, Antibiotika funktionieren ja generell immer nur bei bakteriellen Infektionen, und bakterielle Infektionen sind also die Chlamydien, der Tripper, die Syphilis. Genau, das würden wir bei uns behandeln. Also Menschen, die keine Krankenversicherung haben, die würden wir bei uns behandeln oder sonst eben in der niedergelassenen Praxis. Bei Chlamydien sind es Tabletten, genau. Bei Tripper beziehungsweise Syphilis sind das dann Spritzen. Es gibt aber auch ja noch andere Infektionen, also diese Virusinfektion, Herpes zum Beispiel, da kann man nur symptomatisch behandeln, dass man also dann, wenn es sehr schlimm ist, auch Tabletten einnimmt. Lokaltherapie natürlich auch. Bei den Warzen würde man ja in der Regel eine Tinktur zum Beispiel anwenden, kann man aber auch chirurgisch abtragen. Genau, der Vorteil ist, wenn man das abträgt, ist, dass man es auch nochmal unter dem Mikroskop untersuchen kann.
Stichwort Kosten, du hast es eben angesprochen. Also ich habe auch das Gefühl, da herrscht super viel Verwirrung, was denn nun übernommen wird. Also für Menschen, die eine Krankenkasse haben, das wird dann alles von der Krankenkasse auch übernommen?
Ja, okay. Das wird alles übernommen, genau.
Gibt es auch irgendwie Selbsttests für zu Hause? Und wenn ja, wie funktionieren sie?
Es gibt schon Selbsttests, also ganz bekannt und eigentlich auch gut funktionierend ist der HIV-Selbsttest, den man in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen kann, und dann entnimmt man sich ein bisschen Blut aus der Fingerbeere und kann das dann wie so einen Corona-Test zu Hause machen. Es gibt auch andere Selbsttests, da wird aber eigentlich davon abgeraten, weil die nicht besonders empfindlich sind. Und das würde ich also auf keinen Fall empfehlen, jetzt einen Chlamydien-Selbsttest zu Hause zu machen. Es gibt aber auch sogenannte Einsendetests. Das bedeutet, man kann zu Hause das Material entnehmen. Und also auch wieder Blut aus der Fingerbeere zum Beispiel für Bluttests, also HIV, Hepatitis. Hepatitis wird meistens dann nicht beim Einsendetest getestet, aber Syphilis. Genau, und dann kann man eben auch selbst Abstriche machen, also aus dem Rachen, aus dem Genitalbereich beziehungsweise auch Urin. Und dann schickt man das in ein Labor und das Labor untersucht es so ganz normal wie sonst auch, wenn man zum Arzt geht. Und dann kriegt man eben das Ergebnis übermittelt. Und die sind dann auch sehr sicher. Da ist eigentlich sehr bekannt auch dieser sogenannte SAM-Health-Heimtest. Der Vorteil ist, dass man dann eben auch noch eine telefonische Beratung vorher hat, so dass man dann also nicht ganz und gar auf sich allein gestellt ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein positives Ergebnis hat, das ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn man dann jetzt meinetwegen ein positives HIV-Ergebnis hat, wenn man dann da irgendwie alleine sitzt. Also da würde ich nicht dazu raten, dass man das dann ja im stillen Kämmerlein macht, sondern da ist es dann gut, dass man da dann auch die Möglichkeit hat, nochmal eine Beratung zu bekommen und weitere Empfehlungen zu bekommen.
Definitiv. Thema Prävention, wie kann man denn STIs vermeiden? Also konkret, wie geht Safer Sex und was gibt es da vielleicht noch außer Kondome?
Genau, Kondome ist schon mal was Wichtiges. Und zwar ist ja das Ziel, dass man vermeidet, dass die Schleimhäute oder Wunden in Kontakt mit diesen infektiösen Flüssigkeiten kommen. Da ist also das Kondom für den Mann. Dann gibt es ja auch diese Frauenkondome, die also innenliegend sind. Die kann sich die Frau vor dem sexuellen Kontakt einsetzen. Es gibt auch Lecktücher. Das sind erstmal so die Dinge, die dann eben so diese Barrieren sind gegen Kontakt mit den infektiösen Flüssigkeiten, wobei dann natürlich die Sicherheit nicht 100% ist, aber das ist das Beste, was man machen kann. Dann gibt es natürlich auch andere Wege der Prävention. Also man sollte natürlich auch vermeiden, Warzen beziehungsweise Bläschen zu berühren oder irgendwelche Wunden im Genitalbereich, weil das ja auch potenzielle Ansteckungsquellen sein können. Und dann ist immer sehr gut, wenn man ein bisschen was über den Partner weiß, dass man also vielleicht auch mal mit dem Partner gesprochen hat. Lässt du dich regelmäßig testen? Nimmst du irgendwelche Medikamente ein? Also zum Beispiel dieses Medikament, um HIV zu verhüten, oder auch eine HIV-Therapie, wo dann die Viruslast nicht mehr nachweisbar ist. Dann weiß man ja auch schon mal, dass man dieses HIV-Risiko dann eigentlich eher nicht hat. Und dann sollte man sich natürlich auch regelmäßig testen lassen. Wenn man positiv ist, ist immer total wichtig, dass man dann auch Partner mit informiert. Meistens dann sogar die Partner der letzten 6 Monate, dass man eben dann diese Infektionsketten auch unterbrechen kann. Und was auch noch wichtig ist, dass man regelmäßig zur Vorsorge geht. Also Chlamydien-Test hatte ich ja schon gesagt, für Frauen bis zum 25. Geburtstag ist leider sehr, sehr wenig bekannt unter den Frauen, weil das von den Gynäkologen auch nicht so offensiv angeboten wird. Also die aktuellsten Zahlen von 2021 sind so, dass unter 20% der Frauen nur diesen Test wirklich bekommen, die den eigentlich kriegen könnten, weil sie noch unter 25 sind. Und ja, dann gibt's ja auch diesen Krebsvorsorgeabstrich beim Gynäkologen ohne Altersgrenze, was auch total wichtig ist, dass man also rechtzeitig dann auch eine HPV-Infektion diagnostizieren kann. Und wichtig auch noch HPV-Impfung. Da ist es so, dass empfohlen wird, dass man das sogar schon vor dem ersten sexuellen Kontakt machen sollte, diese Impfung, also im Alter von 9 bis 14 Jahren, weil man da in der Regel ja noch keine sexuellen Kontakte hatte. Das ist dann nämlich so, dass es dann in dem Alter, wenn man noch nie einen sexuellen Kontakt hatte, viel besser wirkt. Dann braucht man auch nur zwei Impfungen. Wenn man erst nach dem 15. Geburtstag anfängt mit dieser Impfung, dann braucht man drei Impfungen, weil sie dann nicht mehr ganz so gut wirkt. Und je älter man wird, desto schlechter wird dann auch der Impfschutz. Und dann ist es auch so, wenn man schon Kontakt hatte mit dem einen oder anderen HPV-Typ, dann hat der Körper sich schon selber damit auseinandergesetzt und dann wird eben kein Schutz mehr durch die Impfung aufgebaut gegen diese Typen, die schon, wo schon Kontakt gewesen ist. Genau, das ist dann die Impfung und dann natürlich auch eine Hepatitis B-Impfung ist auch, wird ja meistens schon im frühesten Kindesalter gemacht, muss man gucken, dass man das dann auch nochmal auffrischen lässt, bevor man 18 wird. HPV wird regulär auch nur von den Krankenkassen bis zum 18. Geburtstag übernommen, hat aber auch danach noch Sinn, sich impfen zu lassen, so ungefähr bis Mitte der 20er Jahre. Danach wird dann der Schutz immer schlechter, weil das Immunsystem nicht mehr so gut reagiert und weil man dann eben auch in der Regel schon mit den meisten HPV-Typen dann in Kontakt gewesen ist. Genau, aber es gibt viele Kassen, die HPV-Impfung dann noch übernehmen, auch über den 25. oder 26. Geburtstag hinaus.
Jetzt ist ja die HPV-Impfung eher was für Frauen. Gibt es da auch etwas, was Männer machen können?
Nein. Ah, ja. Also 2018 wurde das auch für Jungs eingeführt. Also genau das Gleiche, im Alter von 9 bis 14 Jahren am besten impfen lassen, bevor der erste sexuelle Kontakt gewesen ist. Und da gibt es auch jetzt, die aktuellsten Zahlen sind, glaube ich, von 2021. Und da sieht es so aus, dass von den Frauen im Alter von 15 Jahren, wo ja die Impfung dann möglichst abgeschlossen sein sollte, sind ja keine Frauen, ja, junge Mädchen, 54% geimpft waren. Und bei den Männern ist es genau die Hälfte. Also 27% der Männer sind nur geimpft. Und das Ziel ist, dass über 90% der Kinder oder jungen Menschen geimpft sein sollten, um dann wirklich einen guten Impfschutz zu haben, um das, um den Gebärmutterhalskrebs zu verhindern. Weil die Männer sind natürlich die Überträger und wenn die auch geschützt sind, dann verhindern sie auch den Gebärmutterhalskrebs, weil sie dann die Frauen nicht mehr anstecken können. Und ja, da haben wir noch einen weiten Weg. Das ist zwar so, dass es jedes Jahr ein bisschen besser wird, die Impfrate, aber es ja scheint wirklich sehr, sehr lange zu dauern und eigentlich war das Ziel schon 2030, einen sehr guten Impfschutz zu haben. Da sind wir noch weit davon entfernt in Deutschland.
Deswegen auch dieser Podcast zum Thema Aufklärung.
Genau, das ist total wichtig, dass die Informationen total weit gestreut werden in der Bevölkerung und eigentlich auch nicht nur unter jungen Menschen, sondern auch unter älteren Menschen, weil man weiß, dass viele Informationen einfach nicht vorhanden sind. Selbst unter Ärzten oder Zahnärzten gibt es Berührungsängste mit Menschen, die eine HIV-Infektion haben und unter Therapie stehen, weil einfach gar nicht bekannt ist, dass HIV im alltäglichen Kontakt überhaupt nicht übertragen wird. Also da gibt es eigentlich nur 5 Körperflüssigkeiten, über die man HIV übertragen kann. Das wäre Blut, dann Sperma, Vaginalflüssigkeit, Analflüssigkeit und Muttermilch und auch Eiter, aber das sind ja alles so Flüssigkeiten, mit denen man im alltäglichen Kontakt überhaupt nicht in Kontakt kommt, so dass man also wirklich absolut keine Berührungsangst haben muss, wenn man jetzt mit einem Menschen mit HIV zusammenlebt oder zusammenarbeitet. Und das ist also total wichtig, dass das dass Informationen gestreut werden über die sexuell übertragbaren Infektionen und auch über HIV. Das ist zwar eher eine seltene Infektion, aber eben wirklich sehr, sehr stigmatisiert. Und ja, die Menschen leiden natürlich darunter. Und das Problem ist dann, wenn man sich stigmatisiert fühlt, erstmal outet man sich nicht. Man sagt nicht, dass ich, dass man die Infektion hat. Man sagt nicht, dass man homosexuell ist, sondern sagt dann, ja, ich habe eben heterosexuelle Kontakte. Und man zieht sich dann auch zurück, lässt sich vielleicht gar nicht erst testen, weil man Angst hat, dass das Ergebnis irgendwie bekannt werden könnte, und hat dann eben auch nicht die Möglichkeit, eine Therapie rechtzeitig zu bekommen. Und dadurch ist ja dann die Gefahr, dass man dann eine Infektion weiterträgt, viel größer, als wenn da keine Vorurteile bestehen würden und das als was ganz Natürliches und was ganz Normales gesehen würde, dass man sich regelmäßig testen lässt und bei Bedarf eben auch eine Therapie bekommt. Also super wichtig, dass die Informationen eben noch weiter gestreut werden. Und auch in der Schule, eigentlich auch in der Berufsausbildung, da ist es so, dass unsere Sozialarbeitenden auch in die Schulen beziehungsweise in Berufsschulen gehen und auch in geflüchteten Unterkünfte zum Beispiel und auch dann sozialpädagogische oder sexualpädagogische Arbeit leisten, was ich total wichtig finde.
Definitiv. Ja, Cornelia, vielen, vielen Dank für das absolut aufklärende Gespräch. Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit jeden Tag. Und ja, vielen Dank, dass du da warst heute.
Ja, ich freue mich. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ein Fact to Snack. In Deutschland gab es 2020 tatsächlich eine groß angelegte und vor allem repräsentative Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Gesundheit und Sexualität in Deutschland. Da stecken super viele spannende Zahlen drin, und das nicht nur zum Thema STI, sondern auch zur Experimentierfreudigkeit beim Sex oder zur Verbreitung von Dating-Apps. Ich habe mir aber passend zum Thema mal die Zahlen zur Kommunikation über STI angeschaut. Also inwiefern Frauen und Männer mit ihren ÄrztInnen oder PartnerInnen über STI sprechen. Demnach spricht nur jeder fünfte Mann mit einem Arzt oder einer Ärztin über STI. 17% würden es gerne tun, trauen sich aber nicht, und 62% haben gar keinen Wunsch danach. Bei den Frauen hat immerhin jede Dritte schon einmal das Gespräch danach gesucht. 15% würden es gern, und mehr als jede zweite Person hat keinen Bedarf. Also Frauen suchen das Gespräch tendenziell häufiger, und das vor allem unter den jüngeren Befragten. In Partnerschaften sehen die Zahlen ähnlich aus. In heterosexuellen Beziehungen sprechen etwa jede dritte Frau und jeder dritte Mann über STI vor dem ersten Sex. In homo- und bisexuellen Beziehungen immerhin jeder und jede vierte, aber in jedem Fall weniger als die Hälfte. Allerdings zeigt die Studie auch, es ist selbstverständlicher, über Kondome zu sprechen als über STI. Und das tun von den 18- bis 35-Jährigen vor dem ersten Sex immerhin schon fast 75%. So oder so zeigen die Zahlen, wie ich finde, recht deutlich, dass das Thema immer noch stigmatisiert ist, obwohl mehr Aufklärung und Prävention ebenso wichtig wären. Und wem das jetzt zu viele Zahlen waren, ich verlinke euch die Studie nochmal in den Shownotes. Ich habe in dieser Folge mal wieder wirklich viel dazugelernt, und ich hoffe, euch geht's genauso. Und falls ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, packe ich euch außer der Studie noch ein paar weitere hilfreiche Links in die Shownotes. Vor allem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat da einiges zu bieten. Mich würde außerdem mal interessieren, ob ihr das Gefühl habt, genug über STI aufgeklärt worden zu sein. Stimmt dazu doch gern mal in der Umfrage bei Spotify ab. Falls noch Fragen offen sind oder ihr Themenwünsche habt, schickt sie mir doch wie immer gerne an podcast@hör.one oder schreibt sie bei Spotify direkt unter die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.